Was hat Peer Steinbrück nicht für Aufsehen erregt und für, ja, er ist ja gescholten worden, nicht nur von den Italienern. Wie kann er nur sagen, dass in Italien nicht nur ein Clown Politiker ist, sind irgendwie mehrere Clowns, und das hat ja die deutsch-italienischen Verhältnisse stark belastet. Und wenn Clowns in die Politik gehen, dann könnte es vielleicht mal ernsthaft werden. Und ich finde ja, dass Clown ja ein ernsthafter Beruf ist, und einer, der seit 30 Jahren Clown und Pantomime ist, ist Helmut Besser, und jetzt will er in die Politik gehen, oder er ist eigentlich schon in der Politik im Stadtrat ehrenamtlich, aber er ist auch Direktkandidat für den Wahlkreis 193 zur Bundestagswahl am 22. September. Jetzt ist er zu Gast. Schönen guten Tag, Herr Besser.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie hatten ja bisher ein schönes Leben, wenn ich mir das so anschaue. Also Sie waren in vielen Ländern der Welt, Sie leben als Künstler, als freier Künstler, und jetzt wollen Sie tatsächlich in den Bundestag. Was hat Sie denn geritten, bitteschön?
Ja, im Rahmen meiner politischen Aktivitäten, die ja ehrenamtlich auf kommunaler Ebene stattgefunden haben bisher, habe ich gemerkt, dass die Kommunen immer mehr Aufgaben zugeschoben kriegen vom Bund, aber es fehlt an der finanziellen Ausstattung, um diese Aufgaben auch zu bewältigen. Und da gehöre ich zu den Menschen, die sagen, okay, nur meckern am Stammtisch zählt nicht, sondern selber machen, und darum bewerbe ich mich für den Bundestag.
Jetzt reden Sie schon wie ein Politiker. Ich hätte jetzt einen anderen Einstieg erwartet, aber so ist es ja immer mit den Erwartungshaltungen. Da müssen Sie wahrscheinlich umschalten, wenn Sie Pantomime, wenn Sie Clown sind, sind Sie wahrscheinlich anders drauf. Sie leben seit 30 Jahren davon, Clown zu sein, freier Künstler zu sein. Das hat alles in Südfrankreich angefangen, 1975. Haben Sie das darüber nachzudenken, ein Einmann Theater zu gründen, Helmi Self Theater. Wie war das damals in Südfrankreich?
Ja, also das war so, dass ich nach meinem Studium der politischen Wissenschaften in München nicht so recht wusste, was ich jetzt mit meinem Leben mache. Und so als junger Mensch um die 20, da geht man am besten raus in die Welt und erfährt erstmal ein wenig andere Kulturen, andere Sprachbereiche. Und ich habe mir damals ein Pferd gekauft und einen Wagen und bin also von Witten an der Ruhr über die Ruhr entlang bis an den Rhein runter bis zur Mosel, die Mosel bis nach Frankreich rein und dann die ganze Rhone runtergefahren bis nach Südfrankreich. War eine Reise, die sehr viel Spaß gemacht hat, sehr viele Erkenntnisse gebracht hat und die ein Jahr gedauert hat.
Und mit einem echten Pferd und mit einem Wagen, das Pferd hat den Wagen gezogen und Sie haben auf dem Wagen gesessen.
Genau so.
Muss man ja erklären, ist ja nicht selbstverständlich. Also ein richtiger Pferdewagen.
Ein richtiger Pferdewagen, Pferdeplanwagen, in dem ich auch während der Reise gewohnt habe.
Das war in einer Zeit, wo es doch schon Autos gab?
Es gab Autos, und ich muss sagen, ich bin damals so aus einer verrückten Laune zu diesem Entschluss gekommen und habe den dann aber realisiert. Und ja, ich muss, um die Wahrheit zu sagen, ich hatte gar keine Ahnung von Pferden. Aha. Und habe also einen alten Freund, der in Ostpreußen ein Pferdefuhrwerkunternehmen hatte, mit auf den Pferdemarkt nach Hamm geschleppt. Und da waren mehrere tausend Pferde, und der hat gesagt, hier komm, der Junge, den musst du kaufen. Und das war ein dreijähriger Wallach, ein Norweger. Ich habe den dann gekauft, und als ich auf der Koppel daheim, ich habe damals in so einer Kommune auf dem Land gewohnt, angespannt habe, wie es kommen musste, Pferd durchgegangen, Wagen umgekippt, Helmi lag auf der Wiese, Pferd durchgebrannt, und da wusste ich, so geht's nicht, und ich bin dann erstmal nach Gelsenkirchen auf die Trabrennbahn gegangen und habe da gelernt, wie man mit einem Pferd, wie das Pferd einen Wagen zieht und wie man das lenkt und so weiter. Und habe aber dann nach 3-4 monatlicher Vorbereitung dann mich doch am Anfang nicht getraut, oben auf dem Kutschbock zu sitzen und das Pferd dann so durch den Straßenverkehr zu lenken, sondern bin eigentlich neben dem Pferd hergelaufen bis Köln.
Ja.
Und ab Köln ging es dann, weil ich immer wieder das auch probiert habe. Und also in Lyon zum Beispiel, da bin ich mitten durch die Stadt, 6-8-spurig, LKWs, Tunnel durch. Da saß ich seelenruhig auf dem Kutschbock.
Das war 1900, wie viel, 80? Also Sie sind 51 geboren?
73.
Ach, 73, jetzt muss ich noch ein bisschen weiter zurück. Da war der Straßenverkehr noch nicht ganz so heftig, aber in Frankreich wohl schon.
Der Straßenverkehr war heftig wie heute auch.
Ah, okay. Sie haben in einer Kommune gelebt. Das war eine klassische Landkommune, eine linke Hippie-Kommune oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich meine, ich bin ja ein Kind der 68er-Generation und damals als Student und auch später. Und
damals schon Langhaare, jetzt immer noch?
Damals hatte ich kurze Haare.
Ach so,
das mit den langen Haaren kam erst später.
Ach so.
Das liegt an meiner Frau, die mag lange Haare.
Verstehe. Das ist übrigens auch der Grund, warum Sie hier sind, aber dazu später. Zurück zu der Kommune, zu der linken Hippie-Kommune. Wo war die und wie groß war die?
Naja, ich habe in mehreren Kommunen, damals war ja das die angesagte Wohnform. Und da habe ich natürlich in mehreren Kommunen gewohnt, je nachdem, wo ich gerade war. Das waren unterschiedliche Besetzung.
War das ein politisches Statement? Waren Sie da sagen ein Hippie, der auch politisch war? Oder war das eher so, man hat halt zu der Jugendkultur gehört und fertig?
Nein, ich denke, diese 68er Jahre waren schon eine Art von Revoluzertum. Man ist halt am Wochenende auf Demos gegangen und man hat sich ausprobiert in neuen Lebensformen. Das hatte schon einen gewissen politischen Anspruch, ja.
Wie würden Sie sich jetzt politisch verorten? Das ist ja bei den Freien Wählern immer schwierig. Da hat man ja sagen, sind Sie eher Konservative, eher sogar CSU-nah im Stadtrat, stimmen Sie häufig mit der CDU. Lässt sich das mit Rechts- und Linkskategorien verorten, erstmal die Freien Wähler und dann Sie persönlich?
Also ich denke nicht. Ich möchte auch nicht da in irgendeine Richtung geschoben werden, weder nach links noch nach rechts, sondern der Begriff Freie Wähler sagt ja das aus.
Also im Sinne von freiheitlich-liberal oder was meinen Sie mit frei, wenn Sie nicht die Rechts- und Linkskategorien der parteipolitischen Spektrum
mögen? Ja, im Sinne von frei, im Sinne von sich Argumenten beugen, die vernünftig klingen.
Na, wenn jemand frei im Namen hat, das ist ja schon mal so.
Also, was finden Sie daran suspekt?
Ja, Radio frei ist ja suspekt und so. Das wäre also. Ich meine, das war ein Versuch der Ironie, aber ist mir nicht gelungen. Also, weil Freiheit wird ja so oder so gedeutet. Für die einen ist Freiheit, dass man alles darf und alles kann und keinen fragen muss. Und für die anderen ist Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit und ist Freiheit Verantwortung. Also es war jetzt ein Versuch, Sie zu fragen, weil Sie unter Freiheit verstehen.
Ja, das ist ja jetzt ein schon fast philosophisches Thema. Freiheit kann vieles bedeuten, aber Freiheit für mich bedeutet, dass ich frei meine Meinung sagen kann, dass ich frei entscheiden kann, in welche Richtung ich gehen möchte. Freiheit des Denkens, Freiheit der Handlungen, das ist, ja, von vielen Seiten zu
betrachten. Dann philosophieren wir nicht, dann reden wir über tatsächlich bodenständige Sachen. Sie haben ja damals viel auch Konzerte besucht, Pink Floyd, haben Sie gesehen, Jimi Hendrix, die Rolling Stones, Fleetwood Mac. Sie haben im Grunde musikalisch alles, haben sich ihre Ohren damit auch ein bisschen kaputt gemacht, sondern haben zu viel vor den Boxen gestanden. Sie haben es also richtig krachen lassen in Ihrer Jugend.
Das kann man so sagen, natürlich. Ich denke, die Jugend ist ja auch dafür da, dass man sagt, okay, jetzt bin ich jung, jetzt lasse ich mal raus und jetzt gehe ich auf Konzerte, jetzt feiere ich mit Freunden, jetzt entdecke ich die Welt. Das ist ja ein großer Teil der Jugend und das sollte, denke ich, jeder machen.
Sollten, ja. Das haben Sie getan. Wann haben Sie sich entschlossen, politisch vielleicht auch in eine Partei zu gehen und sich politisch zu engagieren, so wie sie es jetzt machen? War das denn so eine der Altersweisheit oder vielleicht sogar ein anderer Effekt, dass sie sagen, jetzt mache ich also doch nochmal was ganz anderes?
Nein, ich denke, mit Altersweisheit hat das wenig zu tun. Das war einfach so, es ist so gekommen in meinem Leben, dass ich hier in Tieftal in Erfurt gelandet bin und da eben angesprochen wurde aufgrund der vielen kulturellen Aktivitäten, die ich gemacht habe, ob ich nicht im Ortsteilrat, im Ortschaftsrat mitarbeiten würde. Und da habe ich gesagt,
naja, warum nicht? Ja, ja. Dann kommen wir mal zu der Geschichte, wie Sie nach Tieftal gekommen sind. Also Sie haben ja in der Schweiz gelebt, in Frankreich lange, sind ja eigentlich in Bochum geboren, 51, also kommen aus dem Ruhrgebiet. Und dann hat Sie die Liebe nach Thüringen, genauer gesagt nach Tieftal, verschlagen. Sie haben da Ihre Frau kennengelernt, die wollte nicht mit in den Westen gehen und hat es versucht. Und dann haben Sie gesagt, naja, dann folge ich halt der Liebe und gehe nach Tieftal. Ist Ihnen das schwer gefallen?
Nö, das ist mir überhaupt nicht schwer gefallen, weil ich ja vorher schon sehr häufig hier in Erfurt und in Thüringen war und gesehen habe, dass die Menschen hier auch sehr nett sind und gesehen habe, dass es sich hier landschaftlich sehr reizvoll ist und eben auch gesehen habe, dass gerade auf kultureller Ebene hier unglaublich viel los ist, dass hier so eine richtige Kulturregion ist.
Sie haben das Kunstfest Tieftal mitgegründet, das sind ja der Vater, könnte man sagen, das war Ihre Idee?
Ja, ich bin sozusagen mit der Initiator dieser Initiative Kunstfest Tieftal, die ja nun schon zum 11. Mal stattgefunden hat und es wird auch ein 12. Kunstfest geben im nächsten Jahr vom 11. bis 13. Juli. Und ja, das ist eine ganz wunderbare Geschichte, weil wir eben zufällig auch in Tieftal ganz viele Künstler sind, die dort wohnen. Und,
ist das ein Zufall oder ist es eher so, dass sie sich auch finden?
Ja, es ist vielleicht beides. Es war am Anfang ein Zufall, aber inzwischen sind mehrere neue Künstler auch und Künstlerinnen mit hinzugekommen. Und es ist wunderbar, dass wir uns eigentlich ganz gut verstehen und gemeinsam da einmal im Jahr was machen.
Leben seit 30 Jahren leben davon, Clown, freischaffender Künstler in Pantomime zu sein und machen ja alles Mögliche. Und ich habe mich gefragt, wo Sie da als Clown überall auftreten. Würde mal sagen, klassisch Kleinkunst, Bühnen, vielleicht auch in Kindergärten und Schulen. Aber Sie waren auch schon auf Kreuzfahrtschiffen. Was macht denn ein Clown auf einem Kreuzfahrtschiff?
Animation. Also auf Kreuzfahrtschiffen gibt es ja diese Theater und da kann man dann Vorstellungen machen und auch Kurse, kleine Kurse, Theater-Animationskurse mit den Gästen.
Dann sind Sie, was haben Sie für Kreuzfahrten schon gemacht? Welche Runden?
Ach, ich bin auf Schiffen schon ganz viel umhergekommen, durch die Biskaya bis runter nach Lissabon, von da durch das ganze Mittelmeer rauf und runter. Also das waren diverse Kurztrips immer.
Auf Messen, bei Reiseveranstaltern, im Theater natürlich auch. Bei einer Tauchschule auf den Malediven haben Sie die Taucher da animiert. Wozu brauchen Tauchlehrer denn einen Clown?
Naja, die Taucher oder die Kunden sind ja nicht die ganze Zeit unter Wasser. Irgendwann tauchen die auch mal wieder auf. Ja. Und wie es bei Urlaubern so ist, die liegen dann da am Strand rum und langweilen sich. Und dann kommt ja die laue Sommernacht und da wollen die unterhalten werden.
Und dann kommt so ein geschminkter Typ und nervt sie oder wie reagiert
die? Naja, ich weiß nicht, ob ich meine Tätigkeit als ein Nerven bezeichnen würde. Ich würde es eher als eine fröhliche Unterhaltung in dem Sinne bewerten, weil...
Also die Frage war so gemeint, ob Sie da auch auf Ablehnung stoßen, wenn Sie da am Strand Leute animieren oder auf so einer Ferienanlage, ob das auch schon passiert ist, dass man Sie da irgendwie
Die Leute nicht kommen ja dann hat. Da freiwillig hin. Die haben die Möglichkeit, an solchen Vorstellungen teilzunehmen oder nicht daran teilzunehmen und einfach am Strand liegen zu bleiben. Ah. Und wer kommt und sowas sehen will, da ist davon auszugehen, dass er das will. Und selbst wenn es ihm nicht gefällt, dann steht er auf und geht wieder, was aber in der Regel nicht vorkommt.
Sie waren auch, also in Mali haben Sie schon gesagt, auch in Tokio für Wirtschaftsförderung. Wen haben Sie da angeleitet? Firmenbosse oder Mitarbeiter?
Nee, da ging es wiederum nur um Vorstellung, um Animation, um Unterhaltung im weitesten Sinne. Also so Manager-Typen, die den ganzen Tag dann über ihre Zahlen jonglieren und über ihre Geschäfte reden, die sind natürlich auch ein sehr billiges Publikum, das dann mal am Abend auf ganz andere Gedanken gebracht wird durch meine Darstellungsform.
Die Unterschiede im Humor sind ja schon gravierend. Also wenn ich mir jetzt sozusagen der asiatische, der englische, vielleicht gibt es ja, es gibt ja keinen gesamteuropäischen Humor, da ist ja doch, gibt es ja sehr große Unterschiede. Haben Sie festgestellt, dass es da spezifische Humorarten gibt, zum Beispiel deutscher Humor, französischer Humor oder der, sozusagen in Japan gibt es ja unterschiedliche Sprachen?
Ja, natürlich, die einzelnen Kulturkreise haben auch unterschiedliche, gerade in der Körpersprache, in der Pantomime, unterschiedliche Ausdrucksformen und unterschiedliche Wirkungen von Gesten und Bewegungen. Aber letztendlich, überall auf der Welt, wo ich aufgetreten bin, habe ich gemerkt, dass es funktioniert, wenn man Leute beobachtet, wenn man versucht, auf Leute zuzugehen, wenn man versucht, Leute zu animieren, fröhlich zu sein, froh zu sein, zu lachen, sich zu freuen. Das sind Dinge, die, glaube ich, in jedem Menschen, egal aus welchem Kulturkreis, funktionieren.
So, dann wollen wir mal sehen, ob Sie mich oder die Hörerinnen und Hörer motivieren können, Sie zu wählen oder zumindest sich für die politischen Inhalte zu interessieren, die Sie ja vertreten. Nicht ganz allein, sondern die Freien Wähler treten ja bundesweit an. Es ist immer schwer, zumindest aus meiner Sicht, die Freien Wähler zu fassen. Wir haben es versucht, schon mal politisch ein bisschen einzuordnen, zu verorten. Trotzdem, wofür stehen die Freien Wähler? Sind frei, könnte man sagen, liberal, sind gegen den freiheitlichen Gedanken. Wo fangen wir an? Fangen wir mal bei der Wirtschaftspolitik an, bei dem Thema Wirtschaft. Da haben wir ja das große Damoklesschwert, was über uns schwebt. Das ist die Euro, die Finanzwirtschaftskrise. Wir sind in Deutschland noch relativ auf der Insel der Glückseligen. Es hat ein Wirtschaftswissenschaftler mal das Bild geprägt, dass wir im Auge des Orkans sind um uns rum. Zerfliegt alles in den Südländern, gibt es Riesenprobleme und wir haben durch unseren Exportüberschuss und durch die starke Wirtschaftsleistung geht es uns noch ganz gut. Wird das noch lange so bleiben oder werden wir auch in Deutschland Krisenerscheinungen bekommen? Was glauben Sie?
Ach, ich bin ja kein Prophet und will hier Voraussagen machen, aber ich denke, dass natürlich die Wirtschaft und die Währungssituation ein sehr wichtiges Thema sind in der Politik. Uns geht es darum, die Währung zu stabilisieren und diese Rettungsschirmpolitik zu beenden. Uns geht es darum, dass diese...
Was meinen Sie mit Rettungsschirmpolitik beenden? Das ist ja jetzt mal ein schöner, griffiger Slogan, aber was meint das?
Also das meint, dass also die zum Beispiel die Griechenlandhilfe, habe ich jetzt gestern eine grafische Darstellung bekommen, wohin die Gelder tatsächlich fließen und es in den griechischen oder zu dem griechischen Staatshaushalt werden lediglich 5% dieser Mittel verwendet und all das andere Geld fließt eigentlich in die Rettung von Banken. Banken, die krumme Geschäfte gemacht haben, sich verspekuliert haben.
Und die bei deutschen Banken in der Schuld stehen. Ne?
Und die bei deutschen Banken in der Schuld stehen und die dann praktisch wieder aufgepäppelt werden mit unserem Geld. Und das sind eigentlich Geldkreisläufe, die es gilt, einfach zu beenden.
Was meinen Sie mit unserem Geld?
Ja, mit unserem Geld, mit unserem Steuergeld, mit unserem Geld, was wir in unserem Finanzhaushalt haben.
Okay, das ist unser Geld. Das habe ich noch nie so gesehen, aber ist ja in Ordnung. Also das heißt, das Thema Wirtschaft ist für die Freien Wähler wichtig, Finanzpolitik, oder das ist eher so ein Randthema?
Nee, das ist kein Randthema, das ist schon ein sehr wichtiges Thema, was auch jetzt nicht nur auf Bundesebene stark in den Vordergrund geschoben werden muss, sondern auch, wo auch ein Einfluss genommen werden muss auf die Europapolitik.
Kommunen stärken, mehr Demokratie ermöglichen. Das klingt auch sehr gut. Was meinen Sie damit? Kommunen stärken, Sie haben es vorhin schon mal angesprochen, dass die Kommunen immer mehr Aufgaben bekommen. Sollen die dann mehr Geld bekommen? Oder was meinen Sie mit Kommunen stärken, mehr Demokratie ermöglichen? Das ist ja eins Ihrer Slogans.
Die Auswirkungen der politischen Meinungsbildung, die Auswirkungen der Politik werden ja geprägt davon, was wirklich in den Ortsteilen, was in den Städten, was in den Gemeinden vor sich geht. Und die Freien Wähler sind ja gerade in diesem Bereich sehr stark vertreten. Und hier wünschen wir uns, dass dem Bürger noch mehr Rechte eingeräumt werden, zum Beispiel durch Volksbegehren, zum Beispiel durch Mitentscheidungen, dass der Bürger hier eben nicht von oben herab regiert wird und Entscheidungen hinnehmen muss, sondern direkt Möglichkeiten hat, Einfluss zu nehmen.
Das heißt, von oben herab, derzeit regiert die Bundesregierung von oben herab?
Ich denke ja, in vielen Bereichen ist es so, dass der Bürger kaum eine Möglichkeit hat, auf Entscheidungen, die grundsätzliche Entscheidungen, die da getroffen werden, in irgendeiner Weise noch einen Einfluss zu nehmen.
Sie müssen mal kurz abhusten. Dann tun Sie das so und dann einen Schluck trinken. Kommen wir zum Thema Kultur und Bildung. Das ist ja vielleicht ein Bereich, der Ihnen auch nahe liegt. Also die Kultur sowieso. Sie sind freischaffender Künstler. Und das Thema Bildung. Der Bildungsföderalismus, das heißt, dass jedes Bundesland seine eigenen Bildungsgesetze machen kann und für sich Entscheidungen treffen kann. Ist das ein weiterer Weg für die Zukunft, der Bildungsföderalismus und die Kulturhoheit der Länder?
Also gerade die Kultur ist natürlich was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und ich habe da schon gewisse Vorstellungen, was man da machen könnte oder was nötig wäre. Und gerade auch die Bildung ist ein sehr wichtiges Thema. Und Voraussetzung ist auch hier, dass natürlich die finanziellen Möglichkeiten geschaffen werden, dass wir genügend Lehrer haben, dass wir die Schulen gut ausstatten können, dass wir die ganzen Bildungseinrichtungen erhalten können, Bibliotheken, Museen etc. Und hier denke ich, muss einfach mehr Augenmerk drauf gerichtet werden. Hier muss einfach mehr Geld in die Hand genommen werden, dass auch in diesen Kulturbereich und in den Sektor Bildung fließt.
Das Thema Bildung, jetzt war die Frage noch nicht beantwortet, doch trotzdem Kulturhoheit, also das heißt Bildung und Medien sind ja Ländersache, das sollte so bleiben aus Ihrer Sicht?
Aus meiner Sicht kann das so bleiben, obwohl dort einfach vom Bund noch mehr Einfluss genommen werden kann, indem man zum Beispiel daran denkt, auch ein Kulturministerium zu schaffen.
Aha, ich dachte, das gibt's schon.
So. Na, es gibt einen Kulturstaatsminister, aber der hat kein Ministerium.
Es hat keinen Ministerstab, also der bräuchte im Grunde noch mehr Macht, also der Kulturstaat.
Der Kulturbereich bräuchte unbedingt mehr Macht.
Also auf Bundesebene?
Auf Bundesebene, gerade auch hier für das Land Thüringen und für diesen Wahlkreis, in dem unglaublich viele erhaltenswerte Kultureinrichtungen bestehen, die aber alle notorisch kein Geld haben.
Helmut Besser, der im Wahlkreis 193 als Direktkandidat antritt und man könnte sagen, er macht das aus Spaß, weil wenn er auf Platz 5 der Liste steht, ist es relativ unwahrscheinlich, dass Sie in den Bundestag kommen oder Sie kriegen ein Direktmandat. Ist das für Sie ein großes Spiel, ein Spaß oder sagen Sie, ich will tatsächlich kämpfen und habe eine Chance oder ist dann der Weg das Ziel? Warum tun Sie das, obwohl Sie wissen, dass Sie ja sehr unwahrscheinlich ist, dass Sie in den Bundestag kommen?
Ja, das sind jetzt Ihre Worte, dass das unwahrscheinlich ist.
Na klar, das sind meine Worte. Ja.
Ich plädiere für meine Worte, besser wählen gehen, Helmut besser wählen und dann schaffe ich das Direktmandat.
Also Sie hoffen, das Direktmandat zu schaffen, dass Menschen Sie wählen und das, aber ja, okay. Also trotzdem nochmal die Frage, die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ gering, dass Sie das schaffen.
Auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, ich zeige meinen guten Willen, ich versuche es und ich bin ein Macher und ich denke, nur wenn man etwas macht, wenn man sich engagiert, dann kann man auch etwas verändern.
Mhm. Kommen wir mal zu weiteren Themen. Big Data, Bewachungsskandal, das Neuland, das sogenannte Internet ist ja genau das Thema, was derzeit viele Menschen beschäftigt. In Ihrem Wahlprogramm finde ich da auch einiges dazu. Die Freiheit und Dezentralität des Internets sichern, also von kostenfreiem WLAN in öffentlichen Bereichen der Städte und Gemeinden bis hin zu Erhalt des Freiheit des Internets, also Netzsperren, die Nutzer von digitalen Gesellschaften ausschließen, lehnen Sie ab. Ist das auch so ein Thema, was Sie ganz persönlich beschäftigt? Big Data, die neue Dimension, die uns umgibt, dass alles, was wir tun, was wir machen, auch aufgezeichnet werden kann und aufgezeichnet wird, hat das unser Leben verändert?
Ja, in gewisser Weise hat diese ganze digitale Revolution, die Computerwelt, diese ganzen neuen Medien, natürlich haben die unser Leben umgekrempelt, verändert, aber ich stehe ja sehr häufig auf der Bühne und da ist, wenn man sich in die Öffentlichkeit begibt, da ist es klar, dass man nicht im versteckten Kämmerlein arbeitet und dass da alles das, was man tut, von vielen gesehen wird und man wird gefilmt und man wird interviewt und man steht in der Zeitung. Also man ist sowieso dann ein öffentlicher Mensch und dem
öffentlichen. Also was wie Privatsphäre, das ist für die nicht, also das ist ja ein bewusster Akt, wenn ich auf die Bühne gehe und wenn Sie ein Interview geben oder wenn Sie sich fotografieren oder filmen lassen. Aber gibt es nicht auch Bereiche, wo Sie sagen, das will ich nicht, da will ich nicht, dass
jemand weiß, was ich tue? Naja, aber dazu haben wir ja unsere Datenschutzgesetze, unsere Datenschutzbeauftragten. Und wenn die ihre Arbeit vertrauensvoll und wirklich machen, dann denke ich, haben wir da schon einen ausreichenden Schutz der Privatsphäre auch. Was im Moment natürlich so in Frage gestellt ist, ob diese ganzen Schnüffelaffären, ob das wirklich so unseren Datenschutzrichtlinien entspricht. Und da muss man ganz genau hinschauen und eben gegebenenfalls dann auch Korrekturen vornehmen.
Was wären das für Korrekturen aus Ihrer Sicht?
Naja, dass diese Geheimdienste nicht ohne irgendwelche richterlichen Beschlüsse in private Computer reinschnüffeln können, zum Beispiel.
Wenn ich mir Ihr Wahlprogramm anschaue, dann habe ich das Gefühl, da ist von allem was dabei. Das sind so viele Positionen. Ich kann es aber nicht so ganz greifen, weil ja nochmal der Versuch, jetzt sie politisch irgendwie einzuordnen, wenn man auf lokaler Ebene im Stadtrat, dann hängt sich ja auch mit den Leuten zusammen, stimmen sie relativ häufig mit der CDU. Wenn man nach Bayern schaut, da gibt es ja eine Abgrenzung zur CSU und so ist es in den Lokalparlamenten, in den Landesparlamenten ja sehr unterschiedlich. Wie haben Sie das Bundesprogramm eigentlich zusammenbekommen? Wie war da der Willensbildungsprozess? Das ist ja doch, ja, die Freien Wähler bundesweit doch eine sehr heterogene Gruppe. Man kann doch nicht sagen, das sind die Freien Wähler und die stehen für die und die politische Position. Wie haben Sie so ein
Programm
zusammenbekommen?
Also die Freien Wähler sind keine Partei im herkömmlichen Sinne. Mhm. Die Freien Wähler haben zum Beispiel keinen Fraktionszwang. Das heißt, jeder entscheidet nach seinem eigenen Gewissen, was, wofür oder wogegen er jetzt ist. Natürlich gibt es auch bei uns Fraktionen und bei uns gibt es auch Diskussionen, sachbezogene Diskussionen zu den einzelnen Themenbereichen. Aber wenn es dann zu der Abstimmung im Stadtrat zum Beispiel kommt, kann es durchaus sein, dass einzelne von uns für die SPD-Fraktion stimmen und einzelne für die CDU-Fraktion stimmen, je nach Thema.
Das schimpft die Frau Professor nicht, die Fraktionsvorsitzende. Dann sagt die, also Herr Besser, haben Sie aber mit den Falschen jetzt mitgestimmt. heute kann jeder machen, was er will.
Natürlich führen wir vorher Gespräche, aber wenn wir uns in den Gesprächen nicht einig werden und sagen, wir stimmen alle in diese Richtung, wenn jemand sagt, nein, meine Argumentation, ich bestehe darauf oder ich sehe die so, ja, dann wird entschieden, dass wir offen abstimmen und das heißt offen abstimmen, jeder stimmt so, wie er es für richtig hält.
Das heißt, einen Fraktionszwang gibt es in dem Sinne nicht. Aber dann ist immer schwer einzuordnen, wofür die Freien Wähler stehen. Nochmal die Frage, wie das bundesweit, wie sie zu dem Programm gekommen sind.
Dieses Bundesprogramm ist auch von der Bundesmitgliederversammlung am 11. Mai 2013 erarbeitet worden. Und dieser Prozess der Freien Wähler in Deutschland, dieser Zusammenschluss der einzelnen Regionalverbände ist ja sehr, gerade bei den Thüringer Freien Wählern, erst sehr, sehr spät erfolgt, weil es da eben auch bei den Freien Wählern gibt es immer viele Diskussionen. Und nicht alle waren für diesen Beitritt. Es hat dann da
ein Beitritt
zu dem Bundesverband.
Von dem Bundesverband der Freien Wähler.
Zu dem Bundesverband der Freien Wähler. Und das ist erst relativ spät erfolgt, nach langen Diskussionen und auch gerichtlichen Auseinandersetzungen.
Wieso gerichtliche Auseinandersetzungen?
Ja, es hat Landesverbände, Teile gegeben des Landesverbandes, diese Urabstimmung zum Beitritt nicht anerkannt haben und einstweilige Verfügungen erlassen haben. Und das hat alles ein bisschen, ja, Staub aufgewirbelt bei den Freien Wählern. Aber letztlich haben wir dann entschieden, dass wir uns dieser Bundesvereinigung anschließen, um den Freien Wähler, die in den Kommunen sehr stark sind, jetzt auch auf Bundesebene eine Vertretung zu schaffen.
Das heißt, es war ein schwieriger Prozess, aber jetzt können Sie zur Bundestagswahl treten an für den Wahlkreis 193. Wird dieser Prozess noch weitergehen unter den Freien Wählern in Thüringen oder haben sich da die Wogen geglättet?
Nein, die Wogen haben sich geglättet, aber dieser Prozess ist wie immer in der Politik auch ein fortwährender Prozess, wo immer wieder Positionen neu erarbeitet werden müssen, wo neu diskutiert wird, wie es denn nun weitergeht.
Was interessiert Sie ganz persönlich politisch? Was sind so Ihre Schwerpunkte? Wo sind Sie? Also jeder hat sich ja, wenn er Politik macht, auf ein bestimmtes Feld konzentriert. Was ist das, die Kultur? Was ist das bei Ihnen?
Also bei mir ist es ganz sicher die Kultur, auf die ich mich in der Hauptsache konzentriere, weil ich durch meine Arbeit, ja, durch meine jahrzehntelange Arbeit im Kulturbereich auch ein bisschen auskenne und auch dadurch, dass meine Frau eben auch freiberufliche Künstlerin ist und Kunstkritikerin und Kunsttherapeutin, liegt es sehr nahe, dass in diesem Kunstbereich, Kulturbereich meine Schwerpunkte liegen.
Dann kommen wir mal zu den Schwerpunkten. Wir haben ja ein bisschen über Kulturförderung schon gesprochen. Was muss auf Bundesebene angegangen werden? Sie haben gesagt, also das muss ein eigenes Ministerium geben. Es braucht mehr Kunstförderung in Schule, in Bildungseinrichtungen oder was?
Ja, ich stelle mir zum Beispiel vor, dass so eine Geschichte wie bei meinen Enkelkindern in England, Schulkinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt zu jedem Museum, zu jeder Bildungskultureinrichtung, die es dort gibt. Und sowas wäre für meine Vorstellung nach auch für Deutschland unbedingt erforderlich, dass Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren einen freien Eintritt in Museen, in Bibliotheken haben und dass das vom Bund finanziert wird.
Helmut Besser und er steht auf dem Wahlzettel, der im Wahlkreis 193 links unten, da sind nämlich die Freien Wähler, links ist der Direktkandidat und rechts die Partei oder die Wählervereinigung. Die Freien Wähler verstehen sich ja nicht direkt als Partei. Einen speziellen Punkt haben Sie genannt. Herr Besser, das ist der nicht vorhandene Fraktionszwang, zumindest kennen Sie das so aus dem Stadtrat. Wenn ich mich entscheide, Freie Wähler zu wählen, muss ich mich dann irgendwie schon erkundigen, was die einzelnen Personen in den Wahlkreisen wollen. Und im Stadtrat kann man das auch noch ganz gut überschauen. Wie ist das dann bundesweit? Wenn ich dann sage, da gibt es eine Fraktion der Freien Wähler, kann ich das überhaupt dann genau zuordnen? Wie werden die sich dann einig? Weiß ich denn, wenn ich das wähle, was ich bekomme? Wenn ich dann auf der rechten Seite, also bei der Wählervereinigung, bei der Partei mein Kreuz mache?
Bei den Freien Wählern bekommen sie nur das Beste.
Aha.
Bei den Freien Wählern steht der Bürger und die Bürgerin im Mittelpunkt. Und der Bürger und die Bürgerin entscheiden und können direkten Einfluss nehmen. Und bei den Freien Wählern liegen sie richtig.
Wie kann ich da direkten Einfluss nehmen? Also wenn ich dann mein Abgeordneter gewählt ist, kann der doch machen, was er will.
Sie können jederzeit Kontakt zu ihm aufnehmen und Sie können auch damit rechnen, dass die Freien Wähler sich für eine größtmögliche Bürgerbeteiligung auch auf Bundesebene einsetzen werden.
Das machen zum Beispiel die Piraten und andere Parteien wollen das genauso und Bürgerbüros und Wahlkreisbüros gibt es ja auch bei anderen Parteien und da kann ich auch hingehen zu meinem Abgeordneten und sagen, hier, bitteschön, mach mal das für mich oder kümmere dich mal um die Belange. Was ist denn da an den Freien Wählern anders?
Die Freien Wähler wollen einen Bürgerentscheid auf Bundesebene, fordern den.
Das bedeutet?
Das bedeutet, dass bei größeren Entscheidungen, die von der Bundesrepublik gefällt werden, dass da es Bürgerbefragungen gibt und der Bürger mitentscheiden kann, ob oder ob nicht etwas passieren soll.
Das heißt, zwischen den Wahlperioden auch noch mitentscheiden zu können, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene und Sie sagen auch auf Bundesebene.
Und auch
muss das möglich sein. Zurück zu Ihrer Profession. Was macht eigentlich einen guten Clown aus?
Tja, was macht einen guten Clown aus? Guter Clown versteht es, sein Publikum zu unterhalten und sein Publikum so zu unterhalten, dass es Spaß hat.
Aber das Humor ist schon eine ernsthafte Sache, oder? Das ist Arbeit.
Humor ist eine sehr große Aufgabe, eine schwierige Aufgabe. Und es ist nicht leicht, immer das Publikum in seinen Bann zu ziehen und seine Botschaft rüberzubringen.
Was ist Ihre Botschaft als Clown?
Meine Botschaft aus Clown ist es, Freude zu verbreiten.
Naja, also Freude, das ist ja nun was sehr Allgemeines. Also Freude, man kann sich über das eine oder das andere freuen. Ich dachte mal, dass so ein Clown eigentlich ein Philosoph ist, jemand, der die Bitterkeit in sich trägt und sie mit Humor versucht zu bewältigen. Oder habe ich denn ein falsches Bild von einem Clown?
Auch so könnte man das deuten. Es gibt sicherlich viele Ansätze, wie man einen Clown sehen kann. Aber für mich ist einfach wichtig, dass die Menschen, für die ich spiele, versuchen zu verstehen, meinen Geschichten zu folgen und mit mir mitzugehen in ein Land, das aus Fantasie, das aus Träumen besteht, die Realität werden.
Ich kenne einen Menschen, der hat panische Angst vor Clowns, vor allen Dingen die mit den roten Nasen, die sich die Nasen aufsetzen. Aus welcher Clownsschule kommen Sie? Es gibt ja die sich so bunte Masken schminken, ja, mit dem weißen Gesicht, dann welche, die sich einfach eine rote Nase aufsetzen.
Also ich denke, jeder Clown hat seine Persönlichkeit. Und es gibt Clowns, die in Richtung Musikclown arbeiten. Es gibt Clowns, die in Richtung Artistik arbeiten.
Was für ein Ding?
Artistik.
Ah, okay.
Und es gibt Clowns, die viel mit Sprache arbeiten. Und ich arbeite viel mit der Pantomime.
Also ein pantomimischer Clown. Es gibt ja so die russische Richtung, eher so die französische Comédie de l'Art Richtung. Wie würden Sie sich verorten?
Ich denke, ich arbeite mehr so in der Richtung Pantomime, in der Richtung, ja, es gibt einen großen französischen Pantomime, Jacques Lecoq, in dieser Richtung.
Ja, also der eher Bewegungsclown, der über Gesten und nicht so sehr über die Sprache arbeitet.
Genau.
Das können wir jetzt leider nicht vorführen. Pantomime im Radio funktioniert nicht.
Haben wir schon mal gemacht beim Hessischen Rundfunk. 2 Minuten Stille, das war dann die Pantomime über den Radiosender.
Ja, nee, so experimentell sind wir nicht. Das,
dieses Experiment wollen Sie nicht machen?
Natürlich nicht, nee. Das ist ja zu verrückt. Das wär, besser wählen, ist das lustig?
Es ist eine Wortspielerei. Ja. Eine Wortspielerei, weil mein Name zufällig besser ist und ich besser heiße. Ja. Und da bietet sich das an, mit diesem Wort auch ein bisschen zu spielen.
Aber alles, was ich anbiete, muss man ja nicht. Also mit, woher kommt der Name besser? Haben Sie das mal recherchiert in der Familienchronik, wo denn der Namensursprung herkommt?
Nein.
Also es ist jetzt, Sie sind jetzt in so einem Alter, wo man eigentlich so die Stammbücher wälzt und sich mit der Familiengeschichte beschäftigt. Und,
zu diesen Zeitgenossen zähle ich nicht.
Also Sie sagen, Vergangenheit ist Vergangenheit, das interessiert mich nicht, wie meine Stammbäume sind.
Wir schauen nach vorne.
Nach vorne.
Berlin.
Nach Berlin. Am 22. September ist es möglich, Freie Wähler zu wählen oder eben Helmut Besser als Direktkandidaten, Wahlkreis 193.
Oder beides.
Oder, also man kann ja zwei Kreuze machen, nicht
man
drei,
kann ja zwei
Kreuze,
Kreuze machen. Das wäre noch besser.
Mhm. Sind Sie da Leute agitiert und sagt, geht wählen, ihr müsst nicht unbedingt mich wählen, aber geht irgendwie wählen? Oder können Sie auch Leute verstehen, die sagen, ich mache diese Veranstaltung am 22. September nicht mit?
Ich kann Leute verstehen, die das sagen, aber ich kann es nicht akzeptieren. Ich denke, diese Chance mitzubestimmen, dass sich an der politischen Landschaft etwas ändert, die sollte man sich nicht entgehen lassen und deshalb sollte man besser wählen gehen.
Sagt Helmut Besser für die Freien Wähler und am 22. September ist es möglich, dort und bei ihm und bei den Freien Wählern ein Kreuz zu machen. Sie könnt euch selbst entscheiden. Danke, Herr Besser, fürs Gespräch.
Und ich danke Ihnen für die Möglichkeit, hier sein zu dürfen.
Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.